Ja, vielen Dank für die Begrüßung und auch die Einladung. Passt das so mit dem Mikrofon bis nach hinten? Ja, gut, danke. Ja, mein Name ist Daniela Köder. Ich bin oder war bis vor kurzem am Institut für Spiritualität an der Universität Wien und beende jetzt gerade noch meine Dissertation über Edith Stein und Viktor Frankl. Und ich befrage beide zum Thema des stellvertretenden Leidens oder der Koexistenz. Das ist das Thema, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige. Das heißt, Teresa von Avila ist jetzt nicht mein Forschungsschwerpunktthema im Moment, aber natürlich ist sie eine ganz, ganz wichtige Person in der Spiritualitätsgeschichte. Und darum habe ich auch den Vorschlag gemacht, dass ich den Titel gewählt habe von Teresa von Avila zu Edith Stein, weil ja Edith Stein als Karmelitin auch ganz stark von Teresa geprägt war und auch ein paar Werke über sie und besonders über ihre Seelenburg geschrieben hat. Soweit zu mir.
Ich darf Sie bitten, zu schauen, ob die Handys abgedreht sind. Danke.
Ich habe mein Handy hier liegen, aber nur, weil ich keine Uhr habe eigentlich. Ja. Mir war jetzt nicht bewusst, dass es heute der letzte Vortrag ist quasi, aber umso schöner, wenn wir das mit Edith Stein auch ein bisschen abschließen können. Sie haben jetzt im Gegensatz zu mir wahrscheinlich ein ganzes Semester darüber gehört, über das Thema Seele und die ganzen Fragen, was ist Seele? Ich bin ein bisschen schwäbisch, wie Sie hören am Akzent, ich kann das nicht verhindern. Die Frage, was ist die Seele, finde ich ein ganz aktuelles heutzutage. Ich bin auch immer wieder natürlich auf Social Media unterwegs oder rede mit Menschen, die deutlich jünger sind als ich. Und es sind ja sehr viele Fragen. Es ist ganz unklar, was ist denn die Seele? Ist das das Gleiche wie die Psyche heutzutage zum Beispiel? Gibt es überhaupt eine Seele? Ist die Seele das, was bleibt nach dem Tod? Wo ist die Seele dann? Wo ist sie eigentlich jetzt? Es sind sehr viele Unklarheiten und wir werden auch nachher sehen, gerade für Edith Stein war die Abgrenzung zum Beispiel zwischen Psyche und Seele sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema, das mir auch nahe ist, weil ich mich ja mit Viktor Frankl beschäftige und es natürlich in der Psychologie und der Naturwissenschaft ein ganz anderer Seelenbegriff ist als in der Theologie. Jetzt kommen wir aber zurück zum theologischen Begriff oder in dem Fall vor allem karmelitischen Begriff. Teresa von Avila, ich nehme an, den meisten von Ihnen ist sie sowieso ein Begriff. Ich brauche da gar nicht so viel zum Leben zu sagen. Sie wurde 1515, also vor über 500 Jahren in Spanien in Avila geboren. Ihr Großvater konvertierte damals zum Christentum. Sie waren ursprünglich jüdisch geprägt. Sie waren sogenannte Conversos. Und sie war wohl ein sehr lebhaftes und aufgewecktes Kind, hat gerne draußen gespielt und Ritterromane gelesen. Und sie trat mit 20 Jahren, 1535, in den Karmel ein. Aber auch, weil sie sich irgendwann bewusst wurde, die Ewigkeit, der Himmel, das Leben, das uns von Gott geschenkt ist, ist so groß und so wertvoll, dass es eigentlich in diesem Leben alles wert ist. Und sie sagte, dann kann sie das sozusagen auch im Kloster verbringen, auch wenn es Härten mit sich bringen soll. Das spielt keine große Rolle im Vergleich zu dem Großen, was uns eigentlich erwartet. Sie wurde ziemlich schwer krank, sie wurde auch für tot gehalten von ihren Mitschwestern und war dann aber wieder genesen und hat sich im Zuge dieses ganzen Genesungsprozesses mit einem Franziskaner sehr beschäftigt, Francisco de Osuna. Ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist, er hat ein großes Werk über das Gebet geschrieben, das sie auch sehr geprägt hat. Sie hatte nach einigen internen Krisen im Orden oder nach mehreren, sagen wir mal, Disputen, wie die Ausrichtung des Ordens auch sein sollte, ging sie irgendwann mehr ihren eigenen Weg und wurde zur Gründerin mehrerer Klöster. Es ist bis heute im Karmel ein bisschen umstritten, ob sie wirklich die Gründerin des unbeschuhten Karmel ist oder doch eine Reformerin. Ja, ich will es gar nicht lang vertiefen. Es gab einige Auseinandersetzungen, wo sie auch wirklich standhaft ihren Weg vertreten musste und hat eben selber auch einige Klöster und Ordenshäuser gegründet. Sie starb dann 1582 und sie wurde 1970 zur Kirchenlehrerin erhoben als erste Frau und hat den speziellen Titel Lehrmeisterin des Gebetes. Dafür ist sie eigentlich auch bis heute mit am bekanntesten, dass sie wirklich eine große Meisterin des Gebetes war. Und ich sage das deswegen, weil das mit dem Thema der Seele ja eng zusammenhängt. So, die Frage, wer bin ich, wer ist der Mensch, wer ist Gott, hat viel damit zu tun, was ist meine Seele, was ist meine Identität, wer bin ich vor Gott, und das Ganze wird sich konkretisieren bei ihr im Gebet. Ich werde jetzt im Folgenden, sie hat auch viel geschrieben, aber vor allem auf die Seelenburg oder die innere Burg eingehen, ein Werk, das sie 1577 geschrieben hat, in der Zeit, wo zum Beispiel Johannes vom Kreuz, ein ihr enger Vertrauter, auch gerade von seinem eigenen Orden sozusagen verhaftet wurde und eingesperrt wurde, wo sie selber quasi unter Hausarrest stand, also eine eher schwierige Zeit, könnte man meinen. Und in dieser Zeit hat sie das Werk geschrieben, die Seelenburg. Hier ist besonders ihre Vorstellung von dem, was die menschliche Seele ist, zu finden. Und Mitschwestern berichten zum Beispiel, dass sie, während sie das geschrieben hat, meistens übrigens nach dem Kommunionempfang, geleuchtet hat und gestrahlt hat und gar nichts von Bedrückung oder schwierigen Situationen zu merken war, sondern sie wirklich ganz, ganz aufgegangen ist in diesem Werk. Ich möchte mit einem Gedicht hier einführen, um sie mal jetzt selber zu hören. Sie schreibt: Gott spricht, O Seele, suche dich in mir, und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, O Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier? Bist du verirrt? Bist du verloren? O Seele, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt so echt gemalt. Sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann ruf mich und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir. Dieses Gedicht zeigt schon eigentlich diesen Grundgedanken Theresas, dass Gott im Innersten der Seele zu finden ist, dass Gott auch Wohnung nehmen möchte im Menschen und dort Heimat finden. Und vor allem ist Theresas Weg der Seele zu sich selbst ein Weg in das eigene Innere. Und in diesem eigenen Inneren, auf dem Weg zu sich selbst, findet der Mensch im allertiefsten oder höchsten Punkt jemand anderen als sich selbst, nämlich Gott. Es geht eigentlich, vielleicht würde man heute eher sagen, um die Frage der Identität oder das Selbstsein und dieses, oder eine Art von Selbstverwirklichung. Ich wäre heute vorsichtig mit dem Begriff. Aber das wirkliche Selbstsein finde ich eigentlich nur in Beziehung zu einem anderen. O Seele, suche dich in mir, und Seele, suche mich in dir. Das heißt, für Theresa hat dieses Selbstsein, ganz bei sich sein, immer auch was mit Beziehung zu tun. Also ein vielleicht moderner oder neuzeitlicher Gedanke von einer ganz autonomen Freiheit, nur ich, ein Solipsismus irgendwie, ist Theresa ganz fremd, weil das Ich-Sein immer auch ein In-Beziehung mit jemandem sein ist. Sie bringt in der Seelenburg die innere Burg, also ich weiß nicht, was Sie für Assoziationen haben, wenn Sie Burg hören, vielleicht ist es was sehr Massives, Festes, Undurchdringliches, aber bei ihr ist diese Burg aus Glas oder aus einem Diamant, also etwas sehr, sehr Feines, sehr, sehr Durchsichtiges, und es hat sehr viele Wohnungen oder Gemächer in dieser Burg. Also nochmal, die Burg ist die Seele, ist mein Inneres. Und diese verschiedenen Gemächer oder Wohnungen gilt es im Lauf des Lebens zu erkunden. Es wird Ihnen wahrscheinlich bekannt sein, dass sie eigentlich von 7 Wohnungen spricht. Das sind aber mehr, sage ich mal, 7 Intensitäten der Gottesbeziehung oder ein Weg, auf dem verschiedene Dinge passieren. Das heißt nicht, es gibt quasi genau 7 Zimmer in einer Seele, in die man so rein kann. Es gibt, sie sagt an anderer Stelle, 1 Million Gemächer. Die Vorstellung ist, dass das Innere des Menschen und die Seele ein unfassbar großer Raum ist. Das ist nichts Kleines und Dunkles. Es ist was sehr, sehr Weites und es ist vor allem eine ganze eigene innere Welt. Und die Aufgabe des Menschen ist eigentlich, diese meine innere Welt im Lauf des Lebens zu erkunden. Also es hat was sehr Dynamisches, es hat was sehr Spannendes eigentlich auch. Es ist eine Art von Abenteuer, eine Reise in sich selbst. Und es ist auch was, was für Teresa die Bedingung dafür ist, dass der Mensch wirklich er selber werden kann. Also es ist auch die Verantwortung oder die Aufgabe des Menschen, wirklich zu sich selber zu kommen. In der Ausrichtung des Menschen auf Gott, also im Gebet, im Erkunden dieses Selbst vor Gott, im Entdecken Jesu Christi im Innersten der Wohnungen, wird der Mensch in das Wesen seines Selbst geführt. Sie schreibt ganz am Anfang der Seelenburg: Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden, weil ich nichts zu sagen fand und nicht wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte, da bot sich mir dar, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte. Nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Nun, was meint ihr, wie wohl die Wohnstadt sein mag, in der ein solch mächtiger, weiser und reiner König, der so reich an Gütern jeglicher Art ist, sich ergötzt? Ich finde nichts, mit dem sich die große Schönheit seiner Seele, ihre Weite und hohe Befähigung vergleichen ließe. Es geht ja also, wenn sie von Seele spricht, immer schon um Seele als den Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Im Inneren der Seele, das ist ein ganz starker Begriff, hat der Herr seine Lust, umherzuwandeln. Es ist der Paradiesgarten des Herrn. Also die Vorstellung von der Himmel ist in mir, kennen Sie vielleicht von Elisabeth von Thüringen, auch eine Karmelitin, ist ein sehr karmelitischer Gedanke, und bei Teresa ist er auch ganz stark: Gott wandelt in meiner Seele umher. In der mystischen Theologie würde man das als Einwohnung bezeichnen. Es ist hier, kurze Theorie dahinter, es gibt ja verschiedene Bilder von einem geistlichen Leben, von einer mystischen Theologie. Manche haben ein bisschen vom Platonischen her geprägt, das Bild des Aufstiegs. Teresa hat hier weniger einen Aufstieg als mehr ein Umherwandeln in der Seele, und der Fachbegriff wäre, es ist die Einwohnung Gottes im Menschen. Die weitere Entfaltung des Textes und eben der Weg durch diese 7 Wohnungen ist ein Weg der Erkenntnis, und es geht zwar, Teresa, immer um Selbst- und Gotteserkenntnis, und gleichzeitig gibt es ja aber natürlich auch ein Wissen um die Unfassbarkeit des Erkannten. Also man kann Gott nicht mit dem menschlichen Verstand erfassen. Sie schreibt, denken wir uns also, dass diese Burg viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten, wieder andere seitwärts, und dass sie ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die allerwichtigste birgt. Jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Dieser Weg zur eigenen Mitte hin ist wie ein Weg in den Himmel, aber nicht gedacht als, der Himmel ist quasi jenseits und wenn ich mal gestorben bin, wird meine Seele in den Himmel kommen. Ja und nein, aber das ist ein Prozess, der schon jetzt im Leben stattfindet. Der Himmel ist schon jetzt in mir. Der Himmel ist quasi offen dadurch, dass der Herr in der Seele wohnt. Sie schreibt, so wie der Herr im Himmel seine Wohnstatt hat, so muss er wohl auch in der Seele eine Stätte haben, wo nur seine Majestät weilt, also gleichsam einen zweiten Himmel. Es ist nämlich sehr wichtig, Schwestern, dass wir die Seele nicht für etwas Dunkles halten und nicht meinen, in unserer Seele herrsche eine Art Finsternis. Eine solche Seele ist nichts Enges, Eingepferchtes, sondern eine innere Welt, die so viele und schöne Gemächer birgt, wie ihr gesehen habt. Und das ist nur recht und angemessen, denn in der Mitte dieser Seele ist eine Wohnung für Gott. Wir haben jetzt schon gesehen, die Seele, also das Edith Stein wird später sagen, das Ich kann sich in der Seele bewegen. Wir werden auch noch ein bisschen näher anschauen. Ein Ich bewegt sich in den Wohnungen der Seele. Sie kann in den Wohnungen umhergehen. Und jetzt habe ich gesagt, es ist nicht eine Art von Aufstieg, es ist aber doch eine Art von Fortschreiten. Zum Beispiel ist er in der ersten Wohnung, wenn man quasi anfängt, eine Gottesbeziehung zu leben und sich auch bemüht um ein tugendhaftes Leben, da kommen sehr, sehr viele Dinge mit rein. Also ich schreibe immer sehr bildlich oder räumlich, da kommen viele Dinge mit rein, die Zerstreuung bringen, die sehr viel, sie drückt das aus als Gewürm, aber ich glaube, Sie wissen, was man damit meint. Also viele Dinge, die man eigentlich nicht in einem friedlichen, ruhigen, kontemplativen Leben erwartet. So am Anfang, es kommen viele, viele Dinge mit rein, die man eben mitbringt an Gedanken, an Lastern. Und es ist schon ein Weg der Reinigung. Das heißt also, sie schreibt für ihre Mitschwestern und ich glaube, auch im geistlichen Leben gibt es manchmal eine Art von Selbstbespiegelung. Es könnte passieren, wenn man jetzt die innere Burg liest, dass man sich selber so ein bisschen beobachtet und denkt, bin ich jetzt in der dritten Wohnung oder vielleicht schon in der fünften? Also es gibt auch im Geistlichen eine Art von Leistungsgedanke. Das ist sicher nicht, was Teresa meint. Man kann in den Wohnungen umherschweifen, aber es ist ja trotzdem nicht ratsam, quasi zurückzugehen, wenn man annimmt, in der letzten Wohnung, das ist da, wo letztlich wirklich die Begegnung mit Gott geschieht oder wo Christus, der Gekreuzigte für sie, auch wartet, wird man immer weniger auch zurückgehen wollen an den Anfang. So, weil man einfach das Wirken Gott, also die Idee ist, dass man ja das Wirken Gottes in der Seele im Lauf des Lebens immer mehr zulassen kann, immer mehr loslassen kann von Dingen, die nicht Gottes Willen entsprechen oder von Dingen, die einen auch wegbringen von dieser Gottesbeziehung. Deswegen ist es nicht ratsam zurückzugehen, aber es ist kein geschlossenes System, sondern es ist sozusagen wie eine Landkarte des geistlichen Lebens, was sie hier aufzeigt. Der Weg durch die Wohnungen ist kein theoretischer, sondern es ist einer, den man gehen muss. Es ist wie bei einer Landkarte, reicht es auch nicht nur die Landkarte zu studieren, sondern die Landkarte ist dafür da, dass man in der wirklichen Welt den Weg findet, wo man hin möchte. Und hier natürlich ist diese Praxis vor allem eine Praxis des Gebetes. Und besonders in der vierten Wohnung wird Teresa auf die Gebetspraktiken eingehen. Ihre Lehre über das innere Gebet ist wahrscheinlich allen bekannt. Dafür ist sie auch sozusagen ausgezeichnet worden mit dem Titel der Kirchenlehrerin. Und die vierte Wohnung ist auch dieser Wendepunkt. Also bis dahin beschreibt sie alles, was der Mensch selber tun kann. Ich kann mich in Tugenden üben, ich kann mich in Selbsterkenntnis üben, in Nächstenliebe. Ich kann mir Zeit nehmen für das Gebet. Ich kann mit meinem Willen immer mehr auch versuchen, mich auszurichten. Aber es gibt einen Punkt für Teresa, an dem ich mit meinem eigenen Willen oder sagen wir mal, Edith Stein würde sagen, mit den natürlichen Seelenkräften nicht mehr weiterkomme, sondern da muss auch ein Gezogenwerden stattfinden, und zwar ein Gezogenwerden von Gott. Und Teresa macht diesen Punkt sozusagen, den Überschritt in der vierten Wohnung deutlich. Wie gesagt, in den ersten drei, vier Wohnungen geht es hauptsächlich auch um Selbsterkenntnis und Selbstbemühung. Und die Dynamik in den letzten drei Wohnungen verlagert sich mehr auf Gott selbst, der die Seele anzieht oder, wie sie sagt, im Paradiesgärtlein umherwandert oder dann selber gießt und pflanzt und so. Aber es ist ein Weg, auf dem der Mensch immer weniger selber tut oder selber aktiv wird, und ein Weg, auf dem man immer mehr Gott wirken lässt und sich anziehen lässt von Gott. Und der ganze Prozess hat natürlich auch ein bisschen was mit, ich sag mal das Wort Absterben zu tun. Das ist vielleicht kein sehr beliebtes Wort, aber jemand anderem, auch wenn es Gott ist, die Führung zu überlassen, heißt ja gleichzeitig auch, ich muss Dinge loslassen, die ich mir selber so vorgestellt habe. Ich muss auch die Kontrolle ein Stück weit abgeben. Also es ist schon auch ein Weg der Askese, würde man vielleicht sagen, oder auch des Verzichts ein bisschen auf den eigenen Willen. Können wir doch mal anschauen, ob das so ist. Wir können leider so aufgrund der Zeit jetzt nicht ganz genau die Wohnungen alle anschauen. Man merkt aber besonders in den letzten Wohnungen, dass die Intensität dieser Gottesbeziehung der Seele sich steigert. Sie selbst bringt den Vergleich des Verliebtseins, des Verlobtseins in der fünften und sechsten Wohnung, und in der siebten Wohnung spricht sie letztlich von der mystischen Hochzeit der Seele mit Gott. Die Abfolge von sieben Wohnungen sind sieben Stufen des Gebetes, welche der Seele zugedacht sind, von denen die vier letzten Stufen das eben passive oder beschauliche Gebet bedeuten. Es erhebt sich vom Gebet der Sammlung, also sammeln kann ich mich ja noch selber durch Meditation, durch Psychohygiene, durch verschiedene Gebetsmethoden, würde ich mal sagen. Und ganz am Schluss dieses mystischen Weges geht es um ein Gebet der Verzückung oder der mystischen Vermählung, wo wirklich nur noch Gott in der Seele handelt. Sie schreibt in der allerinnersten Mitte ganz unten, in einer Tiefe, die sie nicht beschreiben kann, weil sie unwissend ist, fühlt sie in sich diese göttliche Gesellschaft. Man spricht hier natürlich auch oft von einer Vita Contemplativa, also dem kontemplativen Leben. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man das einem aktiven Leben entgegensetzt oder wenn man manchmal hört, ja, ich schicke meine Gedanken und Gebete und es wird so abgewertet quasi, dass, oder die Frage ist, Aktivität nicht wichtiger als Gebet oder Kontemplation. Es ist für Teresa und natürlich auch für Edith Stein überhaupt kein Gegensatz, sondern es bedingt sich beides. Weil indem man diesen Weg der Kontemplation, des sich immer mehr prägen Lassens von Gott geht, desto mehr wächst ja auch die Liebe, desto mehr wächst, also mit der Gottesliebe wächst die Nächstenliebe, desto mehr wächst der Einsatz für andere. Und die Vita Activa wächst, also das apostolische Leben, sagen wir mal, oder die Bemühungen um andere, die wachsen in dem Maße, wie ja auch die Gottesbeziehung wächst. Also das wollte ich nur nebenbei anmerken, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern im Gegenteil geht das miteinander. Ich sage es nochmals, allein mit Gebet und Beschauung könnt ihr euer Fundament nicht legen. Wenn ihr nicht nach Tugenden trachtet und euch nicht tätig darin übt, werdet ihr immer Zwerge bleiben. Ja, Gott gebe, dass dann das Wachsen nimmer stockt, denn ihr wisst doch, wer nicht wächst, schrumpft ein. Ich halte es für unmöglich, dass die Liebe sich damit begnügt, ständig auf der Stelle zu treten. Ich glaube, aufgrund der Zeit belasse ich hier mal bei Theresa. Wir können gerne in der Diskussion noch ein bisschen drauf zurückkommen und kommen in einem zweiten Schritt zu Edith Stein, wie gesagt, vor allem auch ihrer Auslegung der Seelenburg Theresas. Edith Stein, da machen wir jetzt natürlich einen großen Zeitsprung von 400 Jahren. Ja, von 400 Jahren. Edith Stein wurde 1891 geboren, also noch im vorletzten Jahrhundert. Sie war das elfte und auch letzte Kind von jüdischen Eltern in Breslau. Damals hat es zu Deutschland zu Deutschland gehört. Ganz früh schon war eigentlich klar, das ist ein sehr aufgewecktes und intelligentes Kind. Es war ein sehr, sehr gebildetes Haus auch, wo ihr auch als junges Mädchen die Chance geboten wurde zu wirklich guter Bildung. Und gleichzeitig hat sie aber auch immer schon, das sieht man schon ein bisschen in ihrer Kindheit, auch einen großen Zug zum Verborgenen. So, und ich erwähne das deshalb, weil sie später sehr deutlich machen wird, dass die Seele was sehr Verborgenes im Menschen ist, auch was Geheimnisvolles. Und sie hat selber auch eine Autobiografie geschrieben aus dem Leben einer jüdischen Familie. Und sie schreibt darin über sich selber, als sie ein Kind war. Von all diesen Dingen, an denen ich heimlich litt, sagte ich niemandem je ein Wort. Es kam mir schon als Kind gar nicht in den Sinn, dass man über so etwas sprechen könnte. Nur selten verriet sich meinen Angehörigen etwas davon, was mich beschäftigte. Ich bekam manchmal ohne erkennbare Ursache plötzlich Fieber und im Delirium sprach ich dann aus, was mich innerlich beschäftigte. Also dieser Zug, vielleicht könnte man es auch sagen, zu einer Diskretio im Sinn von Diskretion oder Unterscheidungsgabe, auch was wirklich im Inneren ist, sagt es später sogar zu ihrer eigentlich besten Freundin und auch später Firmenpatin, die fragt sie nach was aus ihrem geistlichen Leben und ihre Antwort darauf ist Secretum meum mihum, also mein Geheimnis bleibt für mich, also wird eine sehr diskrete Art. Edith Stein, wissen Sie wahrscheinlich alle, hat studiert, vor allem, also hat vieles studiert, aber vor allem dann in Philosophie bei Husserl, promoviert. Interessant ist, dass ihre Promotion zum Problem der Einfühlung heißt. Und das war in einer Zeit, da war sie nicht mehr jüdisch gläubig, hat sich selber als atheistisch bezeichnet. Und was sie aber immer schon interessiert hat, auch eben im Problem der Einfühlung, da geht es ja ganz wesentlich um die Frage, wie kann ich als leiblich, seelisch, geistiges Wesen, wie kann ich überhaupt an einen anderen Menschen, der auch ein leiblich, geistig, seelisches Wesen ist, herankommen? Wie ist es überhaupt möglich, mit jemand anderem zu interagieren? Also sie spricht von Intersubjektivität. Und die Frage der Einfühlung, heute würde man Empathie sagen, obwohl es nicht genau das Gleiche ist, was sie meint, aber die Frage ist, wie kann ich werden in der Beziehung zu anderen? Also es ist, ohne dass sie es damals weiß, eine sehr ähnliche Frage, die eigentlich Teresa von Avila auch stellt. Und eben in dieser Phase 1916 war das, also auch im Ersten Weltkrieg, nachdem sie in einem Lazarett auch Kriegsdienst geleistet hatte, war das ihr Lebensthema und ich würde sagen, es ist auch ihr bleibendes Lebensthema. Wer bin ich in Beziehung zum anderen? So, um das mal ganz einfach eigentlich zu sagen. In diese Zeit, also kurz nach Beendung ihrer Dissertation 1917, fällt auch ihre erste Begegnung mit Christus, wie sie es nennt. Und zwar trifft sie eine Bekannte, deren Mann gerade gefallen ist an der Front und erwartet, eine ganz gebrochene und zerstörte Frau zu finden. Die Frau war aber sehr christlich gläubig, protestantisch in dem Fall. Und Edith Stein war sehr erstaunt über die Kraft, die diese Frau hat, obwohl ihr Mann gerade gefallen ist. Und sie schreibt, es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Male die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche, in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und das Christentum aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Ich finde es auch deswegen beeindruckend, weil 1917 natürlich eine Zeit war, wo der Tod omnipräsent war, besonders in Deutschland. Viele ihrer Kommilitonen waren gefallen an der Front und es war schon für sie auch die Entscheidung, ist es das trotzdem wert, sich mit Philosophie zu beschäftigen, in einer Zeit, wo es um alles geht, wo Menschen hingeschlachtet werden und ihre Freunde sterben und in dem Moment sie erkennt aus ihrer Sicht die Wahrheit des Christentums, auch besonders verwirklicht in der katholischen Kirche, und zwar im Sieg Christi über den Tod. Also wie existenziell diese Fragen auch sind, spürt man da ein bisschen raus. Für ihre Konversation war eben aber auch die Lektüre von Teresas Vida von großer Bedeutung. Also sie hat hier nur gesagt, sie war schon einem Christentum nahe, sie hat sich noch nicht für eine Konfession entschieden. Damals hätte man es ihr sehr viel leichter verziehen, wenn sie protestantisch geworden wäre. Eine Anekdote, die auch Frau Professor Gerst-Falkowitz gern erzählt, zum Beispiel, weil die Katholiken wirklich keinen guten Ruf hatten in der Zeit. Sie sagt am Beispiel eines ihrer Lehrer, Max Scheler, dass ihr an ihm zum ersten Mal aufgegangen sei, dass jemand intelligent und katholisch sein könnte. So. Und das war aber wirklich gar nicht zynisch gemeint. Sie meint es ganz ernsthaft. Ihr ist es noch nie begegnet. Also es war keineswegs selbstverständlich, dass sie sich für die katholische Kirche entschieden hat. Und aber auch eben maßgeblich dafür verantwortlich war Teresa. Sie hat, also Edith Stein hat auch gleichzeitig mit dem Entschluss der Konversion und zur katholischen Kirche für sich gewusst, sie möchte Karmelitin werden. Das, was sie bei Teresa gefunden hat in der Vida oder natürlich später auch in der Seelenburg, war das, wo sie gesagt hat, das ist, wofür es sich zu leben lohnt, das ist die Wahrheit, das ist das, womit ich mein Leben eigentlich auch verbringen möchte, nämlich in genau diesem, was wir jetzt alles schon über Teresa gehört haben, in dieses immer tiefer reinwachsen in die Beziehung mit Gott und dabei auch immer, immer mehr man selber werden. Sie trat dann, ich mache das jetzt kurz mit der weiteren Lebensgeschichte, aber sie trat erst 1933 dann in Köln in Karmel ein. 1933, wissen Sie alle, das Jahr der Machtergreifung in Deutschland, wo sich für sie als Jüdin endgültig dann auch alle weltlichen Türen geschlossen hatten und sie auch keine Anstellung mehr als Professorin oder sie war eh nie Professorin, weil sie eine Frau war, aber das ist ein anderes Thema vorher. Aber 1933 war dann auch klar, sie kann auch in keiner öffentlichen Einrichtung mehr arbeiten. Es gab die Rassengesetze und es war für sie aber dann der Anlass zu sagen, jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer machen wollte, nämlich in den Karmel eintreten. Es wurde ihr dann auch erlaubt quasi von ihrem geistlichen Begleiter. Sie war in Köln im Karmel, hat dort dann auch noch viel geschrieben. 1938 hatte sie auch zum Schutz ihrer Mitschwestern, ist sie nach Holland emigriert in einem Karmel, weil eben auch in Deutschland jüdisch, also Rassengesetze geht ja nicht nach praktizierter Religion, sondern nach der Abstammung. Und weil da klar war, sie bringt auch ihre Mitschwestern in Gefahr, wenn sie in Köln im Karmel bleibt, ist nach Echt in Holland emigriert. Und wurde dort aber 1942 im August trotzdem deportiert und verhaftet und ist sehr wahrscheinlich eigentlich gleich nach ihrer Ankunft in Auschwitz dort auch vergast worden. Das kurz zur Biografie. Zu ihrem Seelenbegriff, der ist deutlich schwieriger, scheint mir, als der von Teresa von Avila. Auch weil sie, wenn man bedenkt, Anfang des 20. Jahrhunderts darüber schreibt, das ist das Aufkommen der Psychologie als Wissenschaft überhaupt erst, das wissen Sie hier in Wien alle, Sigmund Freud und Adler und Frankl und Alloch und alle anderen. Es gab einen neuen Begriff von Seele, es war das, was Teresa mit Seele meint, überhaupt nicht mehr selbstverständlich, sondern die Psychiatrie kam ja aus der Medizin, das heißt, es war eigentlich eine naturwissenschaftliche Frage erstmal, was ist die Psyche, was ja nur eine griechische Übersetzung ist. Aber was ist die Psyche? Und es wurde klarer, es ist, wenn man bei Freud schaut zum Beispiel, es ist überhaupt nicht das, was mit Seele im theologischen Begriff gemeint ist. Es ist nicht die Wohnung Gottes, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist eine Dimension im Menschen, die nicht die leibliche ist, war erstmal die Unterscheidung. Und dann war ja immer mehr die Frage, was ist es, was hat es für einen Einfluss auf den Körper zum Beispiel. Und dann kam vor allem natürlich der Begriff des Geistes auch noch mit rein. Das sind alles sehr aufgeladene und schwierige Begriffe. Und ich glaube auch, es ist wichtig, auch wenn wir hier von solchen Begriffen reden, es sind immer Versuche der Annäherung an eine Wirklichkeit oder an sowas Komplexes wie das Wesen Mensch in dem Fall. Und wir versuchen ja mit Begriffen ungefähr zu umfassen, was gemeint ist. Und man sieht bei Edith Stein dieses Ringen um Begriffe ganz, ganz stark in ihrem ganzen Werk, weil auch egal, wo man hinschaut, wenn jemand was von Seele schreibt oder von geistigem Leben, ist nicht das gleiche wie geistliches Leben zum Beispiel, oder von psychosomatisch oder egal was, man muss immer sehr genau schauen, was meint denn jemand oder was möchte jemand sagen, wenn er mit diesen Begriffen umgeht. Für Edith Stein jedenfalls ist relativ bald oder auch schon in ihrer Dissertation klar, der Mensch besteht aus verschiedenen Dimensionen oder Schichten und natürlich den drei hauptsächlichen, der leiblichen, der seelischen und der geistigen. Wobei Seele hat bei ihr zwar verschiedene Sachen, aber die psychische Dimension gehört bei ihr natürlich ganz stark zum leiblichen. So. Die geistige Dimension ist in einem gewissen Sinn das, was man in der Scholastik die Seelenspitze genannt hätte. Also die Dimension, die sich ausrichtet auf etwas anderes. So, also die Psyche untersteht einer Kausalität, sagt sie. Schreibt auch eine Abhandlung über psychische Kausalität. Die Psyche, die mehr zum Leib gehört, ist Kausalgesetzen unterstellt. Das heißt, sie ist auch mehr gebunden an Triebe zum Beispiel, an Affekte. Wir haben das ja bis heute, ich bin keine Psychologin, ich weiß nicht, ob da jemand besser auskennt, aber es gibt bestimmte Reaktionen des Psychischen, wenn man an Traumata zum Beispiel denkt. Es gibt Traumareaktionen, sagt man ja auch. Die sind in einem gewissen Sinn berechenbar, wie ein psychischer Mechanismus funktioniert. Und das ist auch, womit sich die Psychologie ja hauptsächlich beschäftigt. Für Edith Stein ist aber klar, es gibt nicht nur die psychische, also es gibt die psychische Kausalität, aber für den Menschen relevant ist eigentlich die geistige Dimension. Das ist da, wo die Freiheit sitzt, wird für sie ganz wichtig. Es ist der Teil im Menschen, der weltoffen ist, der eben in Beziehung treten kann, der über sich selber rausweisen kann, der, und das wird sie später so sagen, der auch Gott aufnehmen kann, und da kommt sie mit Teresa wieder überein. Und der Geist ist eben wesentlich von Freiheit, auch von den psychischen Dynamiken gekennzeichnet. Also ich bin nicht gebunden oder verpflichtet, meinen Affekten, meinen Trieben zu folgen. Es gibt einen Ort der Freiheit, und das ist für sie das, ja, die Geistseele oder die Spitze der Seele, wo eigentlich der dem Mensch angemessene Ort ist, um zu leben. Sie schreibt hier auch vom befreiten Seelenleben. Das unterscheidet sie eben vom natürlichen Seelenleben. Und diese menschliche Geistseele wird eben nicht von Trieben getrieben oder geschoben, sondern sie wird gezogen von etwas Höherem, in dem Fall von Gott, aber auch schon von anderen Personen, also von Werten, und da sind personale Werte ganz hoch. Sie wird gezogen und lässt sich auch ziehen, und sie schreibt von einem existenziellen Freisein, vom Preisgegebensein an die Welt und die eigenen Triebe und Affekte. Also wäre vielleicht auch ein interessantes Thema, das können wir jetzt nicht ganz machen, aber Freiheit ist für sie nicht, ich kann entscheiden, was ich will, und ich kann tun, was ich will, sondern Freiheit ist zunächst mal Die Dimension, in der ich auch frei bin von der Bindung an meine eigenen Triebe und Affekte, wo ich frei bin von direkten Einsatz, also von diesem Reaktionsschema, wo ich nicht nur reagiere, sondern wo ich wirklich Stellung nehmen kann, wo ich die Welt in den Griff bekommen kann mit einer freien eigenen Stellungnahme. Und dabei bezieht sie sich eben ganz stark auf Teresa von Avila, die mit ganz anderer Terminologie was sehr Ähnliches zu sagen versucht. Edith Stein schreibt, im Inneren ist das Wesen der Seele nach innen aufgebrochen. Wenn das Ich hier lebt, also das ist ihre Vorstellung, das Ich lebt eben in dieser Seele oder sagen wir mal in dieser Burg, wenn das Ich hier lebt, auf dem Grunde seines Seins, wo es eigentlich zu Hause ist und hingehört, dann spürt es etwas vom Sinn seines Seins und spürt seine gesammelte Kraft vor ihrer Teilung in einzelne Kräfte. Und nur wenn es von hier aus lebt, also von diesem inneren Punkt der Freiheit, bei Teresa die innerste Seelenwohnung, und nur wenn es von hier aus lebt, so lebt es ein volles Leben und erreicht die Höhe seines Seins. Die innere Verarbeitung dessen, was in die Tiefe der Seele eindringt, geschieht nicht in einem Augenblick, sondern nimmt längere oder kürzere Zeit in Anspruch. In manchen Fällen kann sie sich über eine sehr lange Zeit erstrecken. Was von außen in das Innere eindringt, ist immer ein Anruf an die Person. Person ist auch ein ganz wichtiges Wort. Person ist nur, wer sich in diesem Sinne der Geistseele wirklich in die Hand nehmen kann, wer freie Stellungnahme nehmen kann. Was in das Innere eindringt, ist immer ein Anruf an die Person. Das persönliche Ich ist im Innersten der Seele eigentlich ganz zu Hause. Wenn es hier lebt, dann verfügt es über die gesammelte Kraft der Seele und kann sie frei einsetzen. Dann ist es auch dem Sinn alles Geschehens am nächsten und aufgeschlossen für die Forderungen, die an es herantreten. Es gibt aber nur wenige Menschen, die so gesammelt leben. Also der Gedanke ist, je näher ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt, desto mehr hat er zum einen auch Ausstrahlung nach außen, weil er mehr er selbst wird. Und gleichzeitig ist die Seele im Innersten eben der Wohnort Gottes, sie sagt ein Tabernakel. Wenn Sie denken, ein Tabernakel in der Kirche ist eigentlich der Wohnort Gottes. Sie beschreibt die Seele des Menschen als Tabernakel, als Wohnung Gottes. Und je mehr quasi der Mensch dort ist, wo im Tabernakel, im Heiligsten, im Innersten, wo Gott selber lebt, desto mehr wird er auch er selber. Also es ist nicht die Differenzierung zwischen na entweder ich oder Gott oder ich handle oder Gott handelt oder ich will ich selber sein und Gott will was anderes. Es geht auch hier wie bei Teresa ineinander. Je mehr ich dort bin, wo Gott in mir lebt, im Innersten meiner Seele, desto mehr bin ich ich selber. Also man sieht es auch, glaube ich, bei großen Heiligen. Also je heiliger Menschen sind, desto unterschiedlicher sind sie voneinander. Desto mehr sind sie sie selber. So. Also man wird mehr ich selbst, wenn man mehr in dieser Beziehung zum ganz anderen lebt. Man muss aber, das ist kein automatischer Akt, weil sie sagt, im Laufe des Lebens, es ist ja nicht so, dass jeder Mensch automatisch sich mehr zu sich selber und entwickelt. Man muss in die Tiefe gehen wollen. Das ist auch für Teresa ein ganz wichtiger Punkt, das Entscheidende, auch schon beim Eintritt in die erste Wohnung und in allen Stufen, ist der Wille. Der menschliche Wille ist auch für Gott, so sagt Edith Stein, so wichtig, dass auch Gott davor Halt macht. Also die willentliche Zustimmung, das kann bei Teresa wird es die Entschiedenheit werden, ich werde immer entschiedener, Gott und den Nächsten zu lieben, das Gute zu tun, die Entschiedenheit wächst. Und auch bei Edith Stein ist das Wollen die eigentliche Tür. So, also es geschieht nicht gegen meinen Willen, Gott fährt nicht über den menschlichen Willen drüber. Der Grund übrigens auch, warum keiner von uns über den anderen Menschen drüber fahren wollen sollte, weil auch Gott vor dieser Freiheit Halt macht. Und diese Tür quasi, dieses Wollen ist für beide, für Theresa und Edith Stein, das Gebet, auch als ein bewusstes sich Zeit nehmen für Gott, ein bewusst machen, Gott ist eh immer da, aber ich bin halt nicht immer da. Also dieser Weg ins Innerste und hin zu dieser Kraftquelle, die ja Gott in mir auch ist, ist ein Weg zur Freiheit. Edith Stein schreibt, je tiefer die Seele in sich hinabsteigt und je mehr sie sich in ihrem Mittelpunkt befestigt, desto freier kann sie über sich emporsteigen. Zur Wandlung der lebendigen Seele in einen lebensspendenden Geist. Also je mehr man diese geistige Kraftquelle in sich auch anzapft, klingt zu utilitaristisch, aber mit ihr in Beziehung steht, desto mehr wird der Mensch ja selber zu einer sprudelnden Quelle. Das ist ja ganz, ganz biblisch gedacht, das lebendige Wasser, das dann aus einem selber sprudelt. Und auch hier geht es, da können wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel hin, aber auch hier geht es um eine Verähnlichung mit Christus und ein immer mehr werden wie Christus, aber gleichzeitig ist es eben auch ein immer mehr man selber werden und immer mehr die Person werden, als die Gott einen eigentlich gedacht hat. Diese Wandlung des Menschen im Laufe der Zeit, diese Wandlung endet nicht mit dem Tod, da die Geistseele nach Edith Stein quasi nach unten in die Tiefe geöffnet ist. Also andersrum formuliert, die Frage nach dem Tod oder eigentlich nach der Endlichkeit und Sterblichkeit des Menschen ist für Edith Stein der Anlass, auf den Sinn des endlichen Seins zu verweisen. Und der Sinn des endlichen Seins liegt im ewigen Sein. Das ist auch ihr Hauptwerk, Endliches und ewiges Sein. Das schreibt sie schon im Karmel in Köln. Da schreibt sie, die Erwägung des Todes sollte uns zum Verständnis des eigentlichen Seins helfen, zu dem der Mensch aus dem alltäglichen Dasein zurückgerufen wird. Also das eigentliche Sein enthüllt sich als ein Sein, mit dem sich der Mensch selbst hineinstellt in die Hinordnung auf ein andersartiges Sein und sich herauslöst aus dem alltäglichen Sein, in dem er sich zunächst vorfindet. Der Sinn des menschlichen Seins oder eigentlich auch der die Aufgabe, sagen wir mal, der Seele oder des Innersten des Menschen ist nach Edith Stein die Vereinigung mit dem ewigen Sein. Das hört sich ein bisschen hochgegriffen an, aber sagen wir mal, als Zielpunkt ist es die Vereinigung mit dem ewigen Sein oder das immer mehr wirken lassen Gottes in der eigenen Seele. Ein Prozess, der das ganze Leben dauert und währenddem das Ich auch immer mehr in der eigenen Seele ankommt, wahrscheinlich auch ein Prozess, der in diesem Leben nicht abgeschlossen werden kann. Vielleicht würde ich damit enden und einfach zu sagen, also die Frage nach dem Wesen der Seele ist bei Teresa von Avila und auch bei Edith Stein auch immer eine Frage nach der Selbstwerdung des Menschen. Bei beiden ist es ein dialogisches Geschehen, das Ich wird wirklich ich selbst erst in der Beziehung mit dem anderen, letztlich in der Beziehung mit dem ganz anderen, mit der Beziehung zu Gott. Es erinnert auch ein bisschen an Martin Buber, werden Sie alle kennen, der Mensch wird am Ich zum Du. Das sind alles ähnliche Einsichten, die aber sagen wollen, es geht nicht um ich mit mir und ich entwickle mich, so, sondern es geht immer darum, dass auch ich mich erst entwickeln kann in der Beziehung zum anderen und das besonders aber in der Gottesbeziehung, Gott der Aktive ist, der, was Teresa mit den Wohnungen ausdrücken will, der ziehen muss und ich mich aber eigentlich auch einer Führung überlassen muss. Hier ist nochmal die Rolle des Willens. Bei Teresa ist diese Gott-Ebenbildlichkeit, also das ist auch ein Konzept, das wir jetzt nicht weiter ergründet haben, aber die Gott-Ebenbildlichkeit besagt ja eigentlich, der Mensch ist fähig, capax dei, ist Gott fähig, ist fähig zu einer Beziehung mit Gott. Hier liegt auch die Menschenwürde übrigens in vielen Begründungen. Das heißt aber auch natürlich durch die Gottfähigkeit, der Mensch ist ansprechbar von Gott und der Mensch ist vor allem ein antwortendes Wesen, ist nicht das Hauptinitiative Wesen. Gottebenbildlichkeit bedeutet auch, dass der Mensch sich selbst entzogen ist, sich nicht in der Hand hat, sondern eigentlich als Geschöpf vom anderen, von außerhalb her, erst aber auch zum ganzen Menschen werden kann, in der Beziehung zu dem ganz anderen und eigentlich erst seine volle Identität finden kann und seine Seele ganz entwickeln kann in der Beziehung zu Gott, auf die er ganz grundsätzlich angelegt ist. Soweit würde ich mal damit stehen lassen.
Vielen Dank für diesen wirklich schönen Abschluss, den Sie uns mitgegeben haben. Wir haben dieses Semester wirklich viel über den Begriff der Seele gehört, immer wieder Neues in Erinnerung gerufen. Auf der einen Seite haben wir gehört, Seele ist, was mich berührt, oder kümmere dich um das, was bleibt. Und Sie haben uns aber den Auftrag mitgegeben, man muss in die Tiefe gehen wollen. Und ich glaube, das ist unser Weg. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen, dass Sie uns diesen Weg mitgeben, aber auch dahingehend, dass wir jetzt viel tiefer in die, ja, in die Mystik dieser beiden Damen hineingeschnuppern durften. Ich habe vieles gewusst, aber vieles nicht gewusst. Vielen, vielen Dank. Danke. Gut. Haben Sie Fragen?
Eine Frage.
Bitte, klar.
Ja. Dankeschön für den Vortrag. Eine Frage hätte ich zur Theresa. Sie war ja auch gebührend und gemütlich. Wann und wo ist dieses Konvertieren erfolgt?
Das war vor ihrer Geburt. Ihr Großvater. Ja. Das war vor ihrer Geburt. Ihr Großvater war ein Converso. Also sie ist, ja, sie ist katholisch geboren oder getauft worden.
Und das andere, was ich noch fragen wollte, an irgendeiner Stelle schreibt, sie hat 4 Jahrzehnte lang gebraucht, um Gott zu finden. Kennen Sie das?
Ja, also Theresa hatte eine, also sie selber sagt, das war eine zweite Bekehrung. Das war lange, nachdem sie im Orden war. Sie hat natürlich ein intensives Ordensleben gelebt, aber hat trotzdem sehr viel freundschaftliche Kontakte gehabt, war sehr viel mit Weltnachrichten und allem Möglichen beschäftigt. Und sie sagt es in Bezug darauf, dass sie sich innerlich immer zerrissen gefühlt hat. So, und das war auch einer der Gründe, warum sie ja die Regel für den Karmel verschärft hat, zum Beispiel mit dem Gitter, mit der Klausur und mit den recht strengen Begrenzungen von Sozialkontakten, weil sie selber diese Zerrissenheit gefühlt hat, wo sie eben lange gedacht hat, sie kann entweder ganz für Gott da sein in der Kontemplation oder für die Menschen, und hat erst irgendwann tatsächlich später dann nach dieser Zeit festgestellt, es ist kein Gegensatz, aber sie muss sich für sich auf eines mehr konzentrieren. Und da spricht sie auch von einer zweiten Bekehrung. In dem Sinn sagt sie, da hat sie Gott erst mehr gefunden. Aber es ist jetzt nicht so zu hören, dass sie vorher keine Gottesbeziehung hat. Aber aus ihrer Sicht war das nochmal eine Vertiefung in einer Art zweiten Bekehrung.
Ja,
Bitte.
Danke für Ihren Vortrag. Ich darf nur eine kleine Ergänzung bringen. Am Sonntag in der Oper ist eine Geschichte oder die Oper handelt um den Karmel.
Der Karmeliter-Dialog?
Ja, ja. Ah. Und da darf ich vielleicht das Ergänzung anbringen.
Vielen Dank. Wenn ich das aufgreifen darf, ich habe die mal gesehen, das ist eine Oper von Francis Poulenc. Und geht zurück auf den Roman Die Letzte am Schafott von Gertrud von Lefort. Und sie war sehr, sehr bekannt und gut befreundet mit Edith Stein. Da, genau. Ja, danke. Danke. Bestimmt sehenswert für jeden, der es antwortet.
Auch Dankeschön. Bei mir verstehen Sie Askese. Und wie unterscheiden Sie Empathie und Einfühlen?
Askese habe ich, glaube ich, im klassischen Sinne verwendet, wie man es in der Theologie der Spiritualität sagen würde. Da gibt es Askese und Mystik, war früher der Begriff für Spiritualität, und Askese betont den Teil der eigenen Anstrengung. Also kommt eigentlich so aus dem sportlichen Bereich von Olympia. Also tatsächlich die Asketen, das sind die, die trainieren. Man hat es bei Ignatius zum Beispiel noch in den Exerzitien, hört man es auch. Das ist eigentlich eine Art von Training und Übung. Und ich meine der Askese in dem Sinn von das, was ich selber tun kann zur Vorbereitung, was auch ein gewisses Training ist. Das impliziert auch Verzicht manchmal, aber es ist mehr denn, betont mehr den Aspekt des eigenen Tuns. Ich glaube, so habe ich es gemeint. Empathie und Einfühlung ist ein ganz, ganz großes Thema. Also rein vom Begriff her, Edith Stein verwendet Empathie nicht einfach, weil das nicht üblich war. Sie hat halt das deutsche Wort Einfühlung. Empatheo ist, ich fühle, ich leide mit. Es hat ein Passiv, also Pathos ist eigentlich zumindest der Leid, der, oder Compassio, also betont aber mehr den passiven Aspekt. Durch Pathein ist eigentlich, ich erleide etwas, so, also ist eher ein passiver Aspekt. Ich bin da auch schärfer in der Trennung, weil wir hatten letztes Jahr von der Edith Stein Gesellschaft Österreich, herzliche Einladung übrigens an alle, sich mit der Edith Stein Gesellschaft Österreich zu befassen. Wir hatten letztes Jahr bei unserer Tagung die Frage der Einfühlung und die meisten Referenten haben das auch gleichgesetzt mit dem, was man heute Empathie nennt. Ich kenne mich zu wenig aus in der aktuellen Empathiedebatte. Mein Punkt war, dass für Edith Stein wichtig ist, sie ist in erster Linie Philosophin und für sie war das erstmal eine erkenntnistheoretische Frage. Wie kann ich überhaupt, also wie kann Bewusstsein oder ja, wie kann ich überhaupt etwas von der realen Welt wahrnehmen und wie kann ich den anderen wahrnehmen, wenn der selber auch, sie nennt es ein eigenes Orientierungszentrum ist. Also ihre Grundfrage war eine erkenntnistheoretische. Und ich glaube, deswegen habe ich den Unterschied gemacht, dass für sie eine grundsätzliche erkenntnistheoretische, philosophische Frage war. Und mir scheint Empathie, also da können Sie gerne widersprechen, aber mir scheint Empathie heute wird manchmal eher auf einer bisschen mehr Gefühlsebene verstanden. Und das ist ganz sicher, was Edith Stein nicht meint. Also ihr geht es nicht um ein Fühlen in dem Sinn, sondern wirklich um die Frage, wie kann ich überhaupt in Beziehung zu einem anderen sein? Und das funktioniert bei ihr in erster Linie nicht hauptsächlich über das Gefühl. Das war ein bisschen mein Unterschied. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo Sie herkommen vom Hintergrund der Frage.
Darf ich noch eine kleine Ergänzung machen? Wenn man dieses ganze Gebiet der Edith Stein betrachtet, müsste man auch die negative Seite der damals existierenden oder noch immer genau die sozialistische Ideologie, die ja in die katholische Kirche hineingeht. Und die Edith Stein ist ja eine Gegenrichtung.
Gegen die sozialistische?
Bitte?
Eine Gegenrichtung gegen?
Die negative Einwirkung der nicht-katholischen oder ablehnenden katholischen sozialistischen Ideologie und die Edith Stein ist dagegen, eine Gegenwirkung. Und das, glaube ich, müsste man auch betrachten.
Meinen Sie die nationalsozialistische oder die sozialistische?
Auch die nationalsozialistische, aber auch die sozialistische. Also die negative Seite. Der Nationalsozialismus ist eine nationalsozialistische Idee, eine nationalsozialistische Idee, so wie wir sie heute wieder sehen. Das nationale Idee, das gegen die ganze, die Nationalsozialisten. Und die Sozialisten haben ja die Seele und die katholische Kirche und all das mit der katholischen abgelehnt. Und die Nationalsozialisten hingegen haben schon eine Menschen gemacht. Die Kommunisten haben das nicht gemacht, sie haben sie verhungern lassen.
Darf ich nur ganz kurz eine Anmerkung dazu, weil das wirklich auch mal lesenswert ist, wurde, glaube ich, in der Herder Korrespondenz oder online. 1932 hat Edith Stein einen Brief an Papst Pius XI. Geschrieben. Der ist vor ein paar Jahren erst bekannt geworden. Es ist Gänsehaut wirklich, also es ist ganz beeindruckend, dass sie 1933, also es war kurz nach der Machtergreifung im April, hat sie es geschrieben, dass sie ganz klar kommen sieht, wohin das Programm der Judenverfolgung führen wird, nämlich auch zu einer Christenverfolgung, einem Angriff auf die katholische Kirche. Sie waren bereits 1933 Papst Pius XI, was da dahinter steht. Also sie hat das sehr früh, sehr, sehr klar gesehen und geäußert. Also,
Sie wollten, ja.
Wien hat auch in Deutschland und in der Schweiz eine Gruppe gegeben, eine weitere Gruppe, die diese Distinktion von Sozialismus und Christentum überbrücken wollte. Die religiösen Sozialisten, und da ist jetzt gerade jetzt, also im letzten Monat, der dritte Band erschienen, geschrieben von Heiko Bauer, das geistliche Schambuch. Der erste Band des Menschheitskämpfer, da ist es darum gegangen, also dass man sich zum Beispiel wehrt, ja, gegen die Diskussion, dass Arbeiter und Katholiken sozusagen auseinanderdividiert werden, und da hat man sich auch gewehrt dagegen, dass Priester beispielsweise die Waffen der Heimwehrgesellschaft und so weiter. Es gibt jetzt noch eine Organisation, die allerdings sich auf Christen beschränkt, ja, die Organisation Abschluss, Aktion, Christen und Sozialismus. Und die Religionssozialisten von Otto Bauer, die waren aber multikonfessionell, ja, mit einem großen Schwerpunkt von Christen, waren auch Mennoniten dabei, Protestanten und der kleine Otto Bauer. Ja, das ist der kleine Otto Bauer. Ja.
Eine Frage noch. Bitte.
Eine Anmerkung zu der Behauptung verstehen. Ich möchte nur zu der Feststellung, dass die Sozialisten, also die Sozialdemokraten, die Kirche und ihre Lehre völlig abgelehnt haben. Und die Edith Stein hat sich nicht jetzt gegen die Kirche oder das Christentum gewendet, sondern sie hat sich nur gegen die, heute würde man sagen, die ist von fundamentalistischer Strömung. Bei den Katholiken. Es gibt sehr viele Religionen, fundamentalistische Strömungen, die sich dann von der eigentlichen Lehre durch Interpretationen von der Lehre entfernen. Und die gibt es auch in der katholischen Kirche. Im Grunde genommen gibt es aber sehr viele Gemeinsamkeiten, der Kampf gegen die Armut, das Mitleid mit den Ausgebeuteten, das sind Dinge, die Christus eigentlich auch angesprochen hat. Ja? Also da gab es durchaus Parallelen, und zu sagen, dass alle jetzt das Christentum und den Glauben abgelehnt haben, das stimmt nicht, sondern es ist, wie gesagt, in einem Lied heißt es, es ist ein Skandal, den Werb und sein Bodenpersonal, also von der EAV ist das, also die Priester, die Inquisitionen und so weiter, das waren ja Auswüchse. Das hat ja mit der eigentlichen Heilslehre nichts zu tun. Und dagegen sind die Sozialdemokraten, die Sozialisten, die Atheisten Antiklerikalismus, genau das ist es. Und gegen das hat sich eben Stein gewandt. Wenn sie überhaupt das zur Sprache gebracht hat, diese Möglichkeit des Nationalsozialismus, da steckt noch ein Sozialismus drin, aber es ist eine Perversion.
Soweit ich weiß, hat sich Edith Stein nicht zum Sozialismus geäußert.
Ja, aber sie hat auch nicht eine Kritik oder ablehnende Haltung zur Kirche.
Nee, ich kenne gar keine Stelle, wo sie das thematisiert.
Also sie hat es ja nur, weil da vorher gesagt wurde, die Sozialdemokraten waren also kirchenfeindlich. Ich habe sehr viele.
Ja, das müsste man, glaube ich, eigentlich behandeln. Ich danke Ihnen noch einmal recht herzlich. Ich möchte noch ganz kurz, was für das nächste Semester sagen. Ihnen wünsche ich alles Gute. Ich habe von der Frau Magister Köder gehört, sie macht jetzt ganz was anderes. Sie geht nach Deutschland zurück und wird Landwirtin. Thank you. hier Gedanken zu, wir dort aufgehen und üben. Auf der Landwirtschaft denke ich sicher genauso. Für das nächste Semester darf ich Sie recht herzlich einladen. Wir haben jetzt eine Pause bis 6. März. Das nächste Thema ist Christsein in der Krise. Aber wir wollen nicht nur das Negative sehen, sondern Christsein aus der Krise. Das heißt, dass wir das Positive auch sehen, einen Schatz, den wir alle haben. Und wir sehen es historisch, traditionell und persönlich. Ich habe viele Referenten dafür gefunden. Manche haben sofort zurückgeschrieben, ein Thema, das mir in der Seele brennt. Also ich denke, es ist wirklich aktuell. Möchte aber auf einen Umstand hinweisen, wir haben normal in der Karwoche keinen Vortrag gemacht. Ich wollte, weil es mir persönlich ein Herzensanliegen ist, den Professor Kretschmer einladen und er hat mir zurückgeschrieben, ohne Debatte, ein Termin in der Karwoche, ja oder nein. Und ich habe mir gedacht, ja, und wenn ich mit ihm da sitze, beschenke ich mich selber. Wenn Sie Zeit haben, freue ich mich, wenn Sie kommen können. Ich weiß, dass viele weg sein werden, aber wir nehmen den Vortrag wieder auf und Sie können ihn dann hören. Aber wie gesagt, 6. März beginnen wir. Das Programm wird jetzt diese Woche fertiggestellt von Herrn Großebner, hoffentlich, weil wir haben heute den letzten Termin zugesichert bekommen und jetzt können wir endlich das Programm gestalten. Wir schicken es dann wieder aus, verbinden die Liste für die Herrschaften, die noch nicht im System drinnen sind, damit ich es ausschicken kann. Ja, ich wünsche Ihnen dazwischen eine wunderschöne Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen am 6. März. Danke.